Genau, jetzt geht's los. Ja, ich möchte Sie begrüßen heute zur Vorlesung Präanalytik. Präanalytik, was ist das überhaupt? Eigentlich sagt das das Wort schon. Das sind alle Arbeitsschritte vor der eigentlichen Laboranalyse, sind der Präanalytik zugeordnet. Und warum ist das so wichtig? Einfach aus dem Grunde, weil ungefähr 75% aller falschen Laborwerte deswegen falsch sind, nicht weil die Analytik nicht so richtig misst, sondern weil man in diesen Schritten Fehler macht. Und das ist zwar so ein bisschen wie Verkehrserziehung, wo man immer so mit dem aufrechten Finger sagt, du darfst das nicht machen, aber es ist schon irgendwie auch manchmal ganz gut zu wissen, was es so für Probleme gibt, wenn man eine Analyse macht, dass man sich vorher schon mal solche Fehlerquellen kennt. Was gibt es denn überhaupt alles für verschiedene Stufen vor der einzelnen Analyse, vor der eigentlichen Analytik? Das ist einmal die Fragestellung natürlich, was nehme ich für Analysen ab? Das ist eine relativ wichtige Geschichte, weil Sie werden sehen, wenn Sie bei uns, können Sie über 400 Parameter anstreichen und Sie werden dann sehen, bei jedem wird dadurch, wenn ich 400 angestrichen habe, werde ich da auch irgendwo einen erhöhten oder ähnlichen Wert bekommen. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Vorbefunde, auch das ist immer wichtig, dass man Vorbefunde natürlich zur Kenntnis nimmt, aber wenn man dann natürlich die Klinik eine andere zeigt, dass man durchaus auch eben halt Laborergebnisse bestätigen lässt. Also dass man, wie ich Ihnen auch schon mal erzählt habe, dass wir auch Patienten kriegen, die HIV-positiv sind und die also als HIV-positiv gelten und man kann dann sagen, man wird es nachmessen, die haben gar keinen HIV, weil sie einfach mal falsch gemessen worden sind. Anamnese ist sowieso immer das Wichtigste, Patientenvorbereitung, also was muss ich überhaupt abnehmen, wie muss ich es abnehmen, auch da kommen wir darauf zu sprechen, welche Materialien muss ich abnehmen, was gibt es da für Probleme beim Transport oder auch bei der Lagerung. Da gibt es einmal natürlich die sogenannten Einflussgrößen. Einflussgrößen, die sozusagen das Laborergebnis beeinflussen. Das fängt, was Sie sicherlich kennen, ist Ernährung, wo eben mal Glucose, Triglyceride, Phosphat erhöht sind, wenn derjenige vorher gegessen hat. Also auch das muss man natürlich dann immer irgendwie in Berücksichtigung nehmen, wenn man zum Beispiel sich die Triglyceride oder die Glucose anschaut. Oder andere Dinge, Alkohol, Rauchen soll vorkommen, verändert Laborwerte, körperliche Belastung oder Medikamente, aber auch so Dinge zum Beispiel wie Rasse, Alter oder Geschlecht sind eben halt etwas, was durchaus Laborwerte natürlich beeinflussen kann. Können. Und dann gibt es noch die Störfaktoren, das sind sozusagen die Faktoren, die in vitro, also im Reagenzglas, Probleme machen, also dass die Probe zum Beispiel hämolysiert oder dass sie viele Lipide drin haben, die einfach die Analytik stören oder andere Dinge. Das habe ich eben schon mal ein bisschen angesprochen. Es ist immer so, dass Sie natürlich im Normalbereich, also wenn Sie im Normalbereich im Labor sehen, ist das immer ein 95% Referenzbereich. Das heißt, Sie sind statistisch mit 5% der Werten raus. Also wenn Sie 100 Werte bei uns anfordern, sind Sie mit 5 davon zu hoch oder zu niedrig, rein statistisch. Das muss man halt auch immer wissen. Das ist eben durchaus, wenn man so eine Referenzpopulation, so einen Normbereich erstellt, dass man dann halt entsprechend weiß, es werden immer von den Gesunden durchaus 5% eben nicht mit berücksichtigt. Sie haben leicht erhöhte oder leicht erniedrigte Werte, trotzdem sind sie gesund, weil das immer zu Irritationen führt, wenn ganz, ganz viel Labor angefordert wird. Ganz simple Geschichte, aber sollte man eben wissen. Zudem, wenn man so eine Referenzbereichsermittlung macht, dann ist natürlich die Frage immer, habe ich überhaupt den richtigen Bereich da gewählt? Weil wenn Sie sowas mal machen müssen für einen Parameter, ist das ziemlich schwierig. Sie brauchen halt, müssen sich erstmal Gedanken machen, nehme ich nur Frauen, nehme ich nur Männer, in welchem Altersstrukturen, alle diese Dinge. Und dann muss man irgendwann den Referenzbereich errechnen. Und da hat man auch schon gesehen, dass das viele Firmen auch schlampig machen, dass dadurch eben halt durchaus eben halt, wenn gerade neue Teste kommen, sie häufig zu hoch oder zu niedrig liegen. Hier sind zum Beispiel ein paar Einflussgrößen für bestimmte Parameter aufgelistet, die will ich jetzt nicht alle durchnehmen. Wenn Sie zum Beispiel sehen, hier Diät, wenn Sie zum Beispiel ein bisschen Sport machen oder eben halt ein bisschen Alkohol trinken, steigert das zum Beispiel das HDL oder eben halt beim Nikotin, da kommen wir auch gleich noch, wie zum Beispiel das karzinogene embryonale Antigen ist deutlich erhöht, aber auch zum Beispiel Sachen, die der Arzt vielleicht nicht fragt, wie Geschlechtsverkehr oder ähnliche Dinge, beeinflussen bestimmte Laborparameter. Und das muss man halt wissen, weil die dann entsprechend eben deutlich erhöht sein können. Häufig ist man bei den Referenzbereichen, ist man sich überhaupt nicht so richtig klar, was für ein Kollektiv lege ich sozusagen diesen Patientenkollektiv zugrunde. Also wenn Sie bei sich zum Beispiel Vitamin D messen, Vitamin D ist im Moment der absolute Highlight-Parameter. Alle wollen Vitamin D gemessen werden, messen haben, weil das im Moment total so beworben wird. Und wenn Sie sich so angucken, hier so eine Referenzpopulation von jungen, schönen Ärzten, die haben entsprechend liegen die mit ihrem Wert so zwischen 15 und 40 Nanogramm pro Milliliter. Wenn Sie zum Beispiel hier wie Pamela Anderson am Strand herumlaufen, haben Sie etwa 75 bis, 80 Nanogramm pro Milliliter. Und wenn Sie im Primat sind, was keiner von Ihnen ist, also die Menschenaffen, haben deutlich höhere Werte. Jetzt ist die Frage sozusagen, was ist eigentlich der richtige Bereich? Müssen Sie eher so wie die Lebensretter vom Wert sein oder wie die Primaten oder wie eine Referenzpopulation? Das ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, weil die meisten Patienten werden so ab 20 werden die therapiert. Und wenn man sich das anguckt, hier zum Beispiel auch eine schöne Studie, eine relativ kleine Studie von einem Kollegen von mir, der hat zum Beispiel so Mönche untersucht, so im Kloster Einsiedeln in der Schweiz, und die hatten alle total niedrige Vitamin-D-Spiegel, waren aber schon alle super alt, waren alle super gesund. Und der Einzige, der sozusagen so nach den Kriterien richtige Werte hatte, war der Gärtner, weil er immer draußen herumlief sozusagen. Die Mönche liefen halt immer in diesen Kutten rum. Und natürlich haben sie, wenn sie keine Lichteinwirkung haben, haben sie ein zu niedriges Vitamin D. Das weiß man auch von Frauen, die mit der Burka herumrennen, die kriegen alle Rachitis und Probleme. Aber wo der genau der Bereich ist, ab wann man therapieren soll, ist völlig irgendwie unklar. Also es wird immer noch beobachtet, eben wo sich die Referenzbereiche so hinbewegen. Genauso gibt es eben halt zwischen dem Referenzbereich und der medizinischen Entscheidungsgrenze. Auch das muss man immer so ein bisschen differenzieren können. Manchmal steht auf dem Laborbefund ein Referenzbereich von bis und manchmal steht eine medizinische Entscheidungsgrenze, ab wann der Patient sozusagen behandelt werden soll. Und da gibt es zum Beispiel als medizinische Entscheidungsgrenze beim Cholesterin diesen Wert von 200 Milligramm pro Liter. Obwohl jetzt endlich seit 50 Jahren, obwohl ich das schon seit 50 Jahren predige, haben auch die Amerikaner jetzt im Februar dieses Jahres entdeckt, dass Cholesterin eben keinen Risikofaktor mehr darstellt und auch die Aufnahme an Eiern und so auch jetzt in Amerika auch wieder sozusagen, man darf wieder Eier essen, weil eben der Cholesterinspiegel nichts damit zu tun hat, wie sie sich sozusagen mit Cholesterin ernähren. Das haben sie auch endlich jetzt entdeckt, nach 50 Jahren. Und wenn Sie sich zum Beispiel angucken, das heißt, alle Leute werden über 200 sollen therapiert werden, das ist die medizinische Entscheidungsgrenze. Wenn Sie sich die nordrhein-westfälische Bevölkerung anschauen, liegt der Mittelwert bei der nordrhein-westfälischen Bevölkerung bei 238. Das heißt, Sie haben deutlich, also ungefähr 60-70%, das ist so ähnlich wie beim Vitamin D, müssten Sie behandeln. Ist natürlich toll für die Apotheken und für die pharmazeutischen Betriebe. Ob das Sinn macht, ist eine ganz andere Frage, weil sie Cholesterin als Risikofaktor für Herzinfarkt, was das Gesamtcholesterin, überhaupt gar keine Korrelation dazu gibt. Auch wenn das immer so erzählt wird, aber kann man nicht zeigen. Außer bei ganz, ganz hohen Werten. Also auch da sind neue Richtlinien geschaffen worden. Mal schauen, wo die so hingehen. So, kommen wir mal so ein bisschen zur Blutentnahme. Eine Sache ist zum Beispiel, wenn Sie eben zu lange stauen oder eben entsprechend auch der Patient eben aufgeregt ist, verändern sich bestimmte Laborwerte. Ein Teil, das was Sie kennen bei Aufregung, zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, was eben deutlich ansteigt. Da brauchen Sie nur, deswegen nehmen wir das zum Beispiel, nehme ich das gar nicht im Blut ab, weil kein Arzt das richtig abnehmen kann. Weil in den Richtlinien steht, da muss eine Dauerkanüle gelegt werden, man muss 30 Minuten bei ruhiger Musik, muss der Patient da auf der Liege liegen und dann nimmt man ganz vorsichtig ab. Das macht kein Mensch. Und deswegen haben die Leute alle viel zu hohe Adrenalinwerte, wenn sie das im Blut messen. Kinder, die brauchen nur einen weißen Kittel zu sehen, kriegen ungefähr einen 10-fachen Anstieg und haben dann halt die, weil sie Angst kriegen, da kommt schon wieder der Arzt, der sie pieken will. Und deswegen macht das da überhaupt gar keinen Sinn. Und wir machen das eher im 24-Stunden-Sammelurin, weil in so eine Flasche rein zu pinkeln weniger stressanfällig ist. Also deswegen mache ich das zum Beispiel überhaupt nicht im Blut. Oder hier ein Parameter, Cortisol, der auch ansteigt, oder ein anderer Parameter, der klassisch abfällt, ist Kalium. Kalium fällt immer ab, wenn Sie Stress haben. Das ist ein total schöner Parameter für Stress. Steht hier jetzt nicht, aber weil Adrenalin führt dazu, dass Kalium in die Zellen zurückverteilt wird. Deswegen wird das Kalium niedrig. Lange Stauung oder auch eben aufrechte oder liegende Haltung verändert eben halt auch die hydrostatischen Druckverhältnisse im Gefäß. Und das heißt also, wenn Sie lange stauen oder im Aufrechten abnehmen, werden eben halt die großen Moleküle wie Leukozyten, also Zellen, Proteine, werden entsprechend bleiben zurück. Alles andere, Wasser und Glucose und ähnliches, geht es ins Interstitium. Also das ist zum Beispiel auch etwas beim langen Stauen oder aufrechter Haltung, wo die Parameter sich dann ungefähr so um 10% erhöhen. Nahrungsaufnahme hatte ich Ihnen eben schon gesagt, Triglyceride und Glucose, das ist so das Klassische. Phosphat ist auch immer relativ stark nahrungsabhängig. Wenn Sie eben halt vorher 3 Tafeln Milka-Schokolade gegessen haben, dann ist Ihre Glucose und Ihre Triglyceride sind dann eigentlich im pathologischen Bereich. Also nicht extrem pathologisch, aber so im Grenzbereich sollten sie sein, weil das wird auch immer gefragt, ja, wenn ich morgens normal gefrühstückt habe, wie hoch darf die Glucose sein, wie hoch darf die Triglyceride sein, die sollten alle so gerade so im Cut-Off-Bereich sein, also 110, 120 bei der Glucose und 200 bei den Triglyceriden. Das ist so immer der Bereich, wenn sie deutlich darüber liegen, dann sollten sie auch mal auf Diabetes oder andere Dinge testen. Alkohol, auch das soll vorkommen, sogar bei Studenten, dass sie Alkohol trinken. Und da ist es eben so, dass sie sehr schön das an der Gamma-GT sehen, wie viel Alkohol abends vorher getrunken wurde. Also wenn sie ein Bier oder zwei Bier trinken, steigt konzentrationsabhängig die Gamma-GT. Nicht, weil sie ihre Leber kaputt getrunken haben, sondern weil Alkohol die Produktion von der Gamma-GT erhöht. Und das ist konzentrationsabhängig. Das kann man sehr, sehr schön also immer an den Studenten abschätzen, ob es 2 Glas Bier waren oder eben halt 10 Glas Bier, das kann man sehr, sehr gut. Und dann guckt er immer schon und sagt, woher wissen Sie das? Gamma-GT. Mittlere Zellvolumen steigt an bei Alkohol, auch das ist etwas, was man sehr schön sehen kann. Oder auch ein anderer Parameter, der vor allem genutzt wird für Alkoholmissbrauch, das ist das sogenannte CDT, heißt Carbohydrate oder Kohlenhydratdefizientes Transferin. Transferin kennen Sie alle als Transportprotein für Eisen. Und wenn Sie eben mehr ungefähr als eine Flasche Wein pro Tag trinken, dann werden Transferinformen gebildet, die weniger Kohlenhydrate haben. Und zwar mit einer Halbwertszeit von ungefähr 14 Tagen. Das heißt also, Sie müssen 14 Tage dann nichts mehr trinken, damit Ihr CDT-Wert auf die Hälfte heruntergeht. Beim Ethanol geht das relativ schnell, das kennen Sie mit nur so 0,1 Promille ungefähr pro Stunde. Beim CDT dauert es eben halt 14 Tage und das schaffen die Leute, die vom Alkohol abhängig sind, nicht. Und deswegen nimmt man den gerne als Parameter, um zu schauen, wie der mittlere Alkoholspiegel sozusagen war, ähnlich wie beim HbA1c. Rauchen. Auch Rauchen soll es noch geben und deswegen ist es immer wichtig, dass da Laborwerte, dass man weiß, welche Laborwerte verändert werden. Einmal hatte ich schon gesagt, das CEA als Tumormarker ist ungefähr doppelt bis 4-fach so hoch, je nachdem, wie viel Sie rauchen. COHB, das kennen Sie aus der Physiologie, Kohlenmonoxid HB, wenn Sie eben halt Kettenraucher sind, haben Sie ungefähr COHB-Werte von, also Kohlenmonoxid an Hämoglobin gebunden, ungefähr wie ein Rauchopfer, also Rauchvergiftungsopfer. Also kommt, das sehen Sie auch, dass die Patienten dann eben halt auch immer sozusagen so ein bisschen rötliche Farbe haben, die sehen dann so aus wie Rotbäckchen, wenn sie zu viel Kohlenmonoxid bekommen haben. Schwermetalle kann man zum Beispiel auch bei Rauchern deutlichst erhöht finden. Also alles, was Sie so im Periodensystem so an Schwermetallen finden, Cadmium, Quecksilber, Blei, das haben Raucher deutlichst erhöht. Kommt ein bisschen auf den Tabak drauf an, welcher Tabak es ist, aber in der Regel sind die alle deutlichst erhöht, also sowohl im Blut als auch in Haaren oder in Hautzellen oder Ähnlichem. Also man findet sehr, sehr viele Dinge. Man kann auch die Menge, die jemand raucht, sehr schön an einem Nikotinabkömmling im Urin messen. Also genau kann ich Ihnen sagen, ob Sie 15 oder 16 Zigaretten messen. Das wissen aber komischerweise, wenn Sie die Patienten fragen, die wissen wirklich auf die Zigarette genau, wie viel sie rauchen. Und kontrollieren Sie das im Urin, stimmt das auch. Beim Alkohol wird immer gelogen. Also es ist jedenfalls so nach meiner Erfahrung. Beim Rauchen sagen die Ihnen, ja, 14 Zigaretten am Tag, messen Sie, passt. Jedenfalls meistens. Und beim Alkohol, ja, trinkt eigentlich gar nichts. Und dann sehen Sie halt, dass trotzdem CDT extrem erhöht ist. Medikamente können natürlich Laborwerte extrem beeinflussen. Also das, immer wenn Sie sozusagen Patienten haben, wo Sie nicht genau wissen, was könnte es sein, machen Sie durchaus eine Medikamentenanamnese und schauen sich das einfach mal an, was in der Packungsbeilage so da drin steht, was für Laborwerte verändert werden können und auch was für Nebenwirkungen diese Medikamente machen können. Also das ist etwas, was man wirklich machen sollte. Und man kennt zum Beispiel solche Dinge wie die Statine, also die Cholesterinsenker, die zum Beispiel so eine Rhabdomyolyse machen können, also Auflösung des Muskels, wo sie zum Beispiel dann halt eine CK-Erhöhung haben. Oder die Gamma-GT, die zum Beispiel beim Alkohol ansteigt oder eben bei der Narkose ansteigt. Oder andere Harnsäure, Thrombozytopenie, zum Beispiel bei Zytostatika. Das gibt es ganz, ganz viel. Also auch gerade bei Medikamenten, die häufig genommen werden, wie Aspirin oder Pille, vor ein paar Wochen hatte ich auch eine Patientin, die mich anrief aus einem anderen Krankenhaus, die einen extremen Juckreiz hatte durch eine Cholestase. Und was war es? Sie hat Pille genommen und dem Arzt war nicht klar, dass man dadurch eben halt die klassische Pillenkolestase hatte. Die hatte so einen Juckreiz, dass sie am liebsten aus dem Fenster gesprungen wäre und ist dann abgesetzt worden, war alles wieder gut und konnte nach Hause gehen. Also so einfach kann das manchmal sein. Biorhythmen, das gibt es für viele verschiedene Parameter, das ist nichts Esoterisches, das liegt einfach daran, dass unsere Hypophyse zum Beispiel durch den Hell-Dunkel-Rhythmus gesteuert wird und bestimmte Parameter eben deutlich unterschiedlich hoch sind, je nachdem wann Sie es abnehmen, wie zum Beispiel das Cortisol, was morgens, ist ja unser Leistungshormon, morgens um 6 Uhr am höchsten ist und abends um 24 Uhr so am niedrigsten ist. Oder Eisen, was so am Tag wie so ein Lämmerschwanz hin und her wackelt. Deswegen macht auch eine einmalige Eisenbestimmung überhaupt keinen Sinn, weil Sie gar nicht wissen, wo Sie gerade, in welcher Schwankung Sie sozusagen stecken. Oder eben Wachstumshormon, Somatotropin, ist zum Beispiel nachts ungefähr 400% höher als am Tag. Wenn Sie schlafen, wird es besonders stark ausgeschüttet. Ich habe wahrscheinlich zu wenig geschlafen, deswegen bin ich so klein geblieben. Hier sehen Sie zum Beispiel so einen Verlauf vom Cortisol, wie ich schon sagte, morgens um 6 Uhr am höchsten und abends um 24 Uhr am niedrigsten. Deswegen ist eben halt wichtig, wann man es abgenommen hat, dass man Referenzbereiche für die entsprechende Tageszeit hat, damit man auch diesen Wert richtig zuordnen kann. Oder bei der Blutentnahme, das läuft auch ständig falsch. Wenn Sie irgendeinen Talspiegel messen wollen vor der nächsten Gabe des Medikamentes, irgendwo hier unten, und der Patient hat es gerade, weil er zum Arzt gekommen ist, eingeworfen eine Stunde vorher, dann ist dieser Talspiegel, den Sie zugrunde liegen, eigentlich hier ein Bergspiegel und der Patient hätte dann eigentlich eine absolute Intoxikation, wenn er das als Talspiegel hätte. Also das ist etwas, was auch immer wieder vorkommt. Die Ärzte wissen nicht, weil wie viele Stunden Nachgabe muss ich abnehmen, obwohl wir da so spezielle Ameiseneier rot unterlegt haben, wann man es abnehmen muss. Und der Patient nimmt einfach auch entsprechend zwischendurch auch mal Medikamente nicht oder er nimmt sie. Und deswegen haben sie eben halt teilweise da sehr schwankende Werte. Altersabhängige Parameter gibt es natürlich auch. Wenn Sie zum Beispiel Bilirubin, wenn Sie so Ihre Kinderfotos so angucken, dann hier so ein richtig so gesundes, fettes Baby, wenn Sie sich mal Ihre Kinderfotos angucken und Sie waren irgendwie früh geboren oder eben halt noch nicht so richtig ausgereift, dann sehen Sie aus, als wenn Sie auch auf Mallorca gewesen sind, eben durch das Bilirubin, so gelblich-bräunlich. Also Bilirubin ist immer in den ersten Tagen erstmal erhöht. Das kennen bestimmt einige von Ihren Kinderfotos. Dann kommen Sie halt ab einem bestimmten Wert, kommen Sie unter so eine Lichtlampe, Lichttherapie oder werden in die Sonne gelegt, das funktioniert auch. Also dann entsprechend sinkt das Bilirubin, was Bilirubin sich dann entsprechend die Konformation ändert und besser wasserlöslich wird und besser ausgeschieden werden kann. Alkalische Phosphatase ist auch so ein Parameter, der vom Knochenwachstum abhängig ist. Deswegen brauchen Sie da auch altersabhängige Referenzbereiche, weil diese alkalische Phosphatase nicht nur in der Leber vorkommt, auch im Knochen. Und auch die Immunglobuline haben extrem starke altersabhängige Bereiche. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Natürlich auch geschlechtsabhängige Referenzbereiche, das ist manchmal bei bestimmten Vornamen gar nicht so richtig klar, ist es Männlein oder Weiblein. Deswegen ist das bei der Patientenaufnahme extrem wichtig, dass man auch weiß, Mann oder Frau, damit man auch wirklich diese Werte eben halt den richtigen Geschlecht zuordnen kann. Also wenn Sie als Frau die Testosteronwerte von mir haben, dann würde ich mir echt Sorgen machen. Deswegen ist es eben so, dass man da halt wirklich auch entsprechend richtig die Zuordnung trifft. Und das ist gar nicht so trivial, wie man in der Praxis so sieht. Ja, hier Altersabhängigkeiten wie Bilirubin, was eben halt während der ersten Tage ansteigt, oder hier die alkalische Phosphatase, hatte ich gesagt, die dann besonders dann ansteigt, wenn das Knochenwachstum hoch ist, also irgendwo so in der Pubertät, so zwischen 12 und 14. Oder auch andere, wie hier die Lipidparameter, wie das Cholesterin, was auch mit dem Alter ansteigt. Hier ist zum Beispiel das Beispiel von den Immunglobulinen. Da sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie das IgG sich angucken, da haben Sie erst sehr viel IgG, weil Sie IgG von der Mama bekommen. Deswegen haben Sie auch alle Antikörperteste. Also wenn die Mama HIV-positiv sind, sind Sie auch HIV-positiv, weil Sie erstmal die Antikörper von der Mama bekommen. Und dann fängt so ab dritten Monat, überwiegt dann sozusagen die Eigenproduktion und dann haben Sie ungefähr so nach 9, 12, 15 Jahren haben Sie ungefähr die normale Produktion, also die normale Konzentration eines Erwachsenen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, die Kinder hier früh schon extrem abzuhärten, weil sie da noch gar kein richtiges Immunsystem haben. Also wie man das manchmal so sieht, dass die Kinder dann ganz, ganz früh schon irgendwie hier durch den Schmuddel gezogen werden. Das macht noch nicht keinen Sinn, weil IgA und andere eben halt erst noch mal ein bisschen produziert werden müssen. Gut, hier noch mal ein paar Beispiele, wie zum Beispiel körperliche Aktivität. Es gehen ja auch viele Studenten gehen in die Muckibude oder machen irgendwie anders Sport. Und dann sehen Sie, dass halt bestimmte Laborparameter erhöht sind. Kreatinkinase können Sie sehr, sehr schön, ist das konzentrationsabhängig, steigt die an, je nachdem, wie viel Muskeltätigkeit Sie betrieben haben. Also das kann man sehr, sehr gut eben halt auch sehen, wie stark auch also Muskeltätigkeit als auch Muskelmasse vorliegt. Also wenn Sie so jemanden haben, der bettlägerig ist, dann geht die CK auch total in den Keller. HDL hatte ich schon gesagt, also das gute Cholesterin steigt an, wenn Sie eben halt Sport treiben, oder auch LDH steigt an, weil Sie eben entsprechend viel Zucker verbrennen. Muskelmasse spielt halt auch eine Rolle, wie klassische Beispiel ist das Kreatinin halt aus der Niere, was eben stark muskelabhängig ist. Was man eigentlich auch immer auf die Körperoberfläche beziehen sollte, macht nur keinen. Die meisten Ärzte machen das nicht. Die nehmen einfach den Standard-Krea-Bereich. Oder eins meiner Lieblingsdias, wie einfach eben halt Medizin sein kann. Wenn Sie nämlich das Körpergewicht reduzieren, dann reduzieren Sie auch Cholesterin, Triglyceride, Protein und Glucose. Das heißt, Sie kriegen halt durch Körperreduktion einfach niedriges Risiko für Herzinfarkt und niedriges Risiko für Diabetes. Also das ist auch etwas, was man einfach selber mal austesten kann, wenn Sie eben 5 Kilo verloren haben, dann sind diese Werte einfach niedriger. Passt sehr schön, kann man sehr schön konzentrationsabhängig sich anschauen. Hier ist ein Beispiel zum Beispiel vom Testosteron. Da hat man immer auch so seit Jahren hat man gemutmaßt, dass die Männer auch in so eine Menopause kommen, also irgendwie anfangen, so Wechseljahre zu bekommen, also so in meinem Alter sich Lederjacken kaufen, neues Motorrad oder neue Freundin, was auch immer. Und hat das denn korreliert eben mit dem Testosteronspiegel und hat gesehen, dass der Testosteronspiegel eben so ein bisschen abfällt. Und wenn man sich das aber genau mal anguckt, ist es so, dass der Testosteronspiegel sehr stark abhängig ist vom Body Mass Index. Einfach die Männer werden im Alter fetter im Mittel. Und wenn sie nämlich dicker werden, dann sind sie nämlich Body Mass Index von über 30, dann sind sie mit ihrem Testosteronspiegel deutlich niedriger. Das heißt also, wenn sie eben besonders aktiv bleiben wollen, brauchen sie einfach nur Gewichtsreduktion. Wie der Volksmund schon sagt, ein guter Hahn wird niemals fett. Das ist eben halt ganz klassisch eben halt auch bei den Männern zu finden, obwohl die Urologen immer Testosteron gerne spritzen und verteilen. Schwangerschaft sind einige Laborwerte verändert. Cholesterin, Triglyceride sind deutlich erhöht. Sie können sehen, wenn Sie von der Schwangeren Blut abnehmen, dann legt sich oben so eine Fettschicht drauf. Ist schon so ein indirekter Schwangerschaftstest, weil sie deutlich erhöht sind. Andere Dinge wie bestimmte Hormone, Beta-HCG, das Schwangerschaftshormon, ist natürlich erhöht. Oder auch die alkalische Phosphatase ist deutlich erhöht. Viele sagen immer, weil das Kind wächst. Das liegt mehr daran, dass die Plazenta wächst, weil die auch alkalische Phosphatase produziert. Und andere Parameter sind deutlich erniedrigt. Das habe ich auch schon mal erzählt, auch im Seminar. Wenn eben das Plasmavolumen sich deutlich vergrößert, ungefähr 30-40% bei den Frauen, werden viele, viele Parameter herunterverdünnt. Wie macht man eine richtige Blutentnahme? Das machen Sie auch bei uns im Seminar oder in der Laborführung, macht das ja Ehren zum Beispiel, dass man eben halt einen relativ geringen Staudruck hat. Also nicht so irgendwie, wie man das immer so bei irgendwelchen Drogenfilmen sieht, so sich der Stauschlauch ins Fleisch reinschneidet. Also man braucht eigentlich nur ganz wenig stauen. Man sollte möglichst kurz stauen und nicht großartig pumpen. Diese Geschichte hier machen, ist natürlich immer leicht gesagt, wenn Sie solche Venen haben wie ich, da kann ich mir selber Blut abnehmen. Wenn Sie jemanden haben, wo Sie schwer die Gefäße sehen, hilft das natürlich schon. Möglichst gleiche Lageposition in Ruhe, möglichst den gleichen Zeitpunkt immer nehmen, damit man auch keine Tagesrhythmik-Schwankungen hat. Möglichst 12 Stunden Nahrungskarenz, besonders wenn Sie sich Triglyceride und Glucose angucken sollen, sonst spielt das nicht so eine Rolle. Und eben halt vor irgendwelchen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Also wenn Sie irgendwo was biopsieren oder irgendwas anderes machen, dann haben Sie natürlich deutlichst erhöhte Laborwerte. Hier ist so Blut mal dargestellt, was ich so im Labor fotografiert habe. Also normales Serum, so goldgelb, im Sommer ein bisschen oranger, weil Sie da ein bisschen mehr Vitamine zu sich nehmen, mehr Carotinoide. Im Winter eben halt so ganz blass gelb. Kann man also immer in unserem Kühlschrank gucken und sehen, welche Jahreszeit es ist. Und das Serum ist entsprechend, hier nennt man dieses Serum dann lipämisch, weil eben viele Lipide darin vorkommen, besonders VLDL sind das, die diese Trübung machen. Und wenn die Triglyceride so über 1000 sind, dann sieht ihr Serum aus wie die Haarmilch bei Aldi. Und hier zum Beispiel so ein lipämisch-hämolytisches Serum. Auch da können Sie sich vorstellen, wenn Sie da irgendwie rote Farbstoffe messen, Glucose oder Cholesterin, dann haben Sie roten Adler auf rotem Hintergrund, dann können Sie das nicht mehr vernünftig messen. Also wenn Sie so richtig hämolytisches Serum haben, funktioniert in der klinischen Chemie eigentlich kaum noch was. Das ist deswegen, Hämolyse ist immer ein Problem. Hier so ein ikterisches Serum, das heißt ein hoher Bilirubinspiegel, dann wird das Serum eben so dunkelbraun bis so grün, so leicht grünlich gefärbt. Farben sind immer ein bisschen schwierig zu erklären, besonders den Männern, denen fehlt immer so ein Farbgen, wie die Frauen immer sagen. Aber auf jeden Fall sehen Sie eine Vertiefung sozusagen der Farbe. Ikterisch. Im Urin sieht das ähnlich aus. Urin kann eben halt so gelblich sein, kann auch durch Wasseraufnahme natürlich total klar sein, bis hin zu dunkelbraun. Also wenn Sie von älteren Patienten den Urin sich angucken, die da so nur eine halbe Tasse Kaffee trinken, dann wird er so richtig dunkelbraun. Hier ein ikterischer Urin, also Bilirubin-Ausscheidung, und hier zum Beispiel ein hämolytischer Urin. Also wenn Sie eine neue Niere bekommen haben oder einen Schlag auf die Niere, dann pinkeln sie erstmal ein paar Tage Vollblut. So sieht das dann auch entsprechend aus. Wenn sie da mit dem Teststreifen, Urinteststreifen reingehen und wollen das per Farbe ablesen, können sie das natürlich völlig vergessen. Das müssen sie dann auch gerätetechnisch eben vernünftig hinbekommen. Per Auge ist das nicht mehr möglich. Bei Hämolyse, welche Laborparameter verändern sich? Das Wichtigste ist das Kalium, weil Kalium in den Zellen vorkommt und wenn die hämolysieren, die Eris, steigt das Kalium. Und das ist deswegen so doof, weil im Körper Kalium auch extrem eng reguliert ist und sie machen sozusagen aus einem gesunden Patienten einen kranken Patienten, weil eben sie die Probe irgendwie zu lange rumstehen oder lassen oder weil eben halt die Probe hämolysiert ist. Also einfach die Hämolyse stört natürlich auch durch die Farbe, durch diese rote Farbe, weil viele Teste halt in der klinischen Chemie Farbstoffreaktionen sind. Was führt zur Hämolyseursache? Langes Stauen, starkes Aspirieren, also das, was man immer so sieht, sofort den Stempel bis hinten rein und sprudelt nur so in die Monovette hinein, das sieht man ja immer gerne. Und wenn Sie es ganz langsam abnehmen, ruhig ziehen, schmerzt es auch deutlich weniger und Sie kriegen dann auch nicht so viele Scherkräfte auf die Erythrozyten. Das ist sicherlich der häufigste Fehler, langes Stehen des Vollblutes, sodass die Eris irgendwann verhungern, weil die Glucose abgenommen hat und dann hämolysieren die. Starkes Zentrifugieren, das passiert eigentlich nicht mehr so im Routinelabor, weil die ganzen Zentrifugen halt so automatisch eingestellt sind. Und wenn sehr dünne Nadeln genommen werden, sehr stark aspiriert werden, dann haben sie auch ein Problem immer mit Hämolyse. Woran erkennt man, ob jetzt das Blut sozusagen dadurch, dass es lange rumgestanden hat oder eine Hämolyse aufgetreten ist oder der Patient wirklich eine Hämolyse hat? Also in Vivo-Hämolysen sehen Sie vor allem am Haptoglobin, am indirekten Bili und an der Retizahl. Wenn Sie eben halt eine In-vitro-Hämolyse haben, zu lange rumstehen gelassen haben, ist es vor allem das Kalium, was dann erhöht ist, was wichtig ist. Eine Sache, die auch immer wieder zu Irritation führt, ist sozusagen die Hyponatremie, die Pseudohyponatremie oder Pseudohypokalämie. Das ist immer schwierig zu erklären, aber vielleicht ein Bild sagt immer mehr als 1000 Worte. Wenn Sie hier ein Serum haben, wo ganz viele Lipide drin sind, dann nehmen diese Lipide einen Teil des Volumens ein. Das heißt also, wenn Sie jetzt hier ungefähr 1 Milliliter abpipettieren, dann ist es in dem Fall, wo Lipide drin sind, haben Sie natürlich deutlich weniger Natrium- oder Kaliumionen drin, als wenn keine Lipide oder Proteine drin wären in hohen Konzentrationen. Das heißt, Sie haben bei Lipiden immer, also wenn Sie so lipämisches Serum haben, immer ein zu niedriges Natrium oder Kalium, aber eine Pseudohypokalämie, Pseudohyponatremie, weil eben entsprechend ein Großteil des Volumens durch die Lipide eingenommen werden. Jedenfalls, wenn man das analysiert, weil man es immer auf 1 Milliliter bezieht und da eigentlich hier in diesem Falle vielleicht nur 800 Mikroliter in seinem Gefäß hat. Deswegen müssen Sie immer, muss man diese Probe in der Regel auch sozusagen, muss man sie zum Beispiel ultrazentrifugieren, das heißt, man zentrifugiert sie bei hohen Drehgeschwindigkeiten, sodass sich die Lipide oben zum Beispiel absetzen und wir dann entsprechend dann den Natrium- und Kaliumgehalt richtig bestimmen. Das machen nicht alle Labore, wir machen das, damit sie eben halt einen vernünftigen Natrium- und Kaliumwert bekommen. Dann können Sie natürlich, wenn Sie die abzentrifugiert haben, die Lipide, nicht mehr die Lipide messen. Gut, okay, bei ikterischen Proben haben Sie natürlich auch Bilirubin, ist auch eben ein Farbstoff im Blut. Auch das stört eben halt bestimmte Teste, müssen das nicht so im Detail wissen, welche Teste. Sie sollen nur wissen, dass Bilirubin eben auch, also ikterische Proben, halt auch diese Farbstoffteste wie Cholesterin oder Triglyceride verändert. Ich habe eben halt fürs Klinikum solche Poster gemacht, die auch auf jeder Station hängen sollen, wo eben genau drin steht, welche Röhrchen genommen werden müssen, zum Beispiel hier für die klinische Chemie oder für Gerinnungsuntersuchungen, wie man die richtig beklebt und so weiter, damit da keine Fehler auftauchen, weil die sind eigentlich, jeden Tag haben wir da ganz, ganz viele Fehler. Zum Beispiel, eins der häufigsten Sachen ist, dass diese Röhrchen nicht richtig voll gemacht werden Und das ist zum Beispiel bei der Gerinnung, müssen Sie immer das voll machen. Da gibt es nämlich so eine Eichmarkierung, so ähnlich wie beim Bierglas oder beim Schnapsglas. Da gucken Sie auch immer drauf, ob es voll ist. Weil Sie machen sozusagen aus mir, das ist nämlich mein Blut, machen Sie sozusagen aus einem, beim Quickwert zum Beispiel hier, aus einem gesunden Patienten, machen Sie einen kranken Patienten, nur weil Sie das Röhrchen nicht richtig voll gemacht haben, weil nämlich da Natriumcitrat drin ist und Sie dann anteilig zu viel Natriumcitrat haben und dann eben die Gerinnung langsamer verläuft. Also, wenn diese Röhrchen nicht richtig voll sind, also nur so ein Tropfen drin ist, dann kriegen Sie immer zurückgeschickt von uns, weil nicht weil wir so garstig sind, sondern weil wir einfach wollen, dass Sie richtige Laborwerte bekommen. Und nur nicht, weil Sie irgendwie falsch abgenommen haben. Also ein Gerinnungsröhrchen sollte möglichst voll sein. Nicht so halb voll oder noch weniger. Was ist auch bei der Gerinnung zu beachten, nicht zu lange Venenstauung, die Gerinnung nie als erstes abnehmen. Auch das ist immer wichtig, weil Sie natürlich, wenn Sie mit so einer Nadel im Gefäß herumprokeln, auch immer Gerinnung aktivieren. Also Gerinnung wird immer als zweites oder drittes abgenommen, nie als erstes. Und nicht zu lange stauen, weil dann eben halt auch schon bestimmte Gerinnungsfaktoren verbraucht werden. Und sie täuschen das Bild einer Verbrauchskoagulopathie vor, in diesem, dadurch, dass sie lange stauen, und das ist ein schwerwiegendes Krankheitsbild. Serum-Elektrophorese, das haben wir noch im Seminar gemacht, ist eben wichtig, Serum, dass man eben entsprechend wirklich Serum verwendet und kein Plasma, weil dann auch hier in der Serum-Eiweiß-Elektrophorese eben ein Peak entsteht, der zu falschen Diagnosen führen kann. Ja, zum Beispiel eben halt zur falschen Diagnose Plasmozytom. Was auch zum Beispiel immer wieder eigentlich täglich auftaucht, ist, dass man statt Serum EDTA-Plasma einschickt. Und EDTA-Plasma ist das EDTA, komplexiert Ihnen auch Calcium. Und was passiert dann? Sie haben dann zum Beispiel beim Kalium haben Sie deutlich hohe Werte, ungefähr 15 Millimol. Damit kann keiner leben mit so einem Kaliumwert, weil in diesen Röhrchen Kalium-EDTA drin ist. Sie dürfen auch nicht im Lithiumheparinat Lithium bestimmen, auch das kommt einmal die Woche mindestens vor, weil Sie dann natürlich viel, viel zu hohe Werte haben. Auch das Calcium ist im EDTA-Plasma natürlich nicht mehr nachweisbar, weil es durch EDTA gebunden ist und bestimmte Enzyme funktionieren im EDTA-Plasma nicht mehr, weil zum Beispiel alkalische Phosphatase braucht bestimmte Metallionen für die katalytische Aktivität und die werden entzogen durch das EDTA. Und das ist etwas, was auch immer wichtig ist, das richtige Material zu verwenden. Wie transportiert man die Proben? Auch das ist immer wichtig, dass eben, wenn Sie Proben irgendwo verschicken, gibt es solche Gefahrgutverordnungen. Das heißt, dass nicht hinterher dem Postboten oder beim Flugzeug irgendwie Blut aus dem Frachtraum läuft. Das passiert immer wieder, weil die Proben entsprechend nicht verpackt sind. Also es gibt klare Verpackungsordnungen, wie die gekennzeichnet werden müssen, damit wirklich auch die Proben sinnvollerweise auch da ankommen, wie sie ankommen sollen. Also wir machen auch solche Schulungen, zum Beispiel wie man Blutgasmonowetten transportieren kann, zum Beispiel Rohrpost. Da gibt es so Kühlbehälter, wo man die dann genau passend reinlegen kann, wo man auch andere Proben gekühlt verschicken kann. Auch sowas zum Beispiel gibt es. Man muss nicht immer nur den Handschuh mit Eis füllen und da irgendwie die Probe draufpacken, sondern es gibt auch solche speziellen Kühlakkus zum Beispiel. Und auch wie man die dann eben per Rohrpost verschicken soll. Es gibt aber immer wieder, dass natürlich im Labor, dass solche Anforderungsscheine kommen, Blut beschmiert, irgendwelche, die Röhrchen nicht richtig voll. Und sowas ist natürlich dann irgendwie nicht sinnvoll zu analysieren. Sie wollen auch richtige Laborwerte haben. Und alle, das sage ich auch immer in der Laborführung, alle Proben bewahren wir eine Woche lang auf, weil in der klinischen Chemie die meisten Sachen gekühlt eine Woche gemessen werden können. Und sonst sagen wir Ihnen das schon, wenn Sie es nicht mehr messen können. Aber Anforderungsscheine bzw. solche Anforderungen sinnvollerweise machen, weil häufig kriegt man sowas zum Beispiel. Wir hatten auch schon Leute, die direkt in die Rohrpost gepinkelt haben und den Rohr und den Aufkleber drauf gemacht haben. Also man wundert sich, was es nicht alles so gibt. Oder eben halt solche, oder einfach die gleichen, die Pinkelpötte direkt in die Rohrpost reingeschmissen. Auch die öffnen sich durchaus und dann gibt es eben halt so einen richtigen schönen Urinstrom durchs gesamte Klinikum in der Rohrpost entsprechend. Also das muss man nicht unbedingt. Wenn die Proben zu lange gelagert sind, woran erkennt man das? Also ich hatte ja gesagt, klinische Chemie können Sie ja ungefähr eine Woche im Kühlschrank, die Hämatologie ungefähr 24 Stunden analysieren und die Gerinnung ungefähr 8 Stunden. Also am gleichen Tag sollte man Gerinnung analysieren. Es gibt natürlich so ein paar Parameter, die man sofort machen muss, irgendwelche Funktionsteste, Urin, Diagnostik, wenn Sie sich unter dem Mikroskop sich was angucken wollen, Zellen, die dürfen Sie auch nicht irgendwie lange rumliegen lassen, die gehen Ihnen auch kaputt, oder sowas wie Blutsenkung, immer, wie ich sage, immer kuhwarm abnehmen, messen. Wenn das Serum oder immer halt das Vollblut zu lange rumgestanden hat, sehen Sie es vor allem am Kalium und Sie sehen es an der Glucose. Glucose eben fällt ab, weil eben die Zellen entsprechend die Glucose verfrühstücken. Hier ist zum Beispiel eine Studie, die ich vor 2 Jahren mal publiziert habe. Da ging es nämlich darum, Glucose zum Beispiel im EDTA-Plasma oder halt auch im Serumröhrchen, so wie Glucose am häufigsten abgenommen wird. Und wenn Sie so sehen, das ist so der Ausgangswert 100%, dann haben Sie nach 24 Stunden ungefähr noch 10% der Glucose drin. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Leute, auch Hausärzte, die Glucose irgendwo hin verschicken, auch übers Wochenende. Das ist man schnell mal 24 Stunden, ist die Probe da unterwegs. Und da werden Sie sehen, dass die Patienten, auch die Diabetiker, alle völlig normale Werte haben oder sogar unterzuckert sind, weil die Probe einfach zu lange unterwegs war. Also das Röhrchen, dieses normale Serumröhrchen oder das normale EDTA-Röhrchen ist nicht geeignet für Glukosebestimmung. Machen zwar 90% der Leute im Klinikum machen das und Hausärzte sowieso, aber es gibt Spezialröhrchen, die ein bisschen besser geeignet sind. Zum Beispiel das gelbe Röhrchen, Natriumfluoridröhrchen, was wir anbieten, oder eben halt auch andere spezielle Mischungen, die wirklich die Glukose stabilisieren. Sodass Sie wirklich auch aus einem Diabetiker nicht einen Normalpatienten machen, nur weil Sie die Probe lange liegen lassen. Also auch da ist es immer wichtig, mal mit dem Labor zu sprechen, wo kann man das vernünftig abnehmen. Also in was für Röhrchen abnehmen, damit das auch stabil ist. Also Glucose ist etwas, was wirklich sehr schnell absinkt. Oder zum Beispiel bei der BGA, auch da funktioniert das häufig nicht. Wenn Sie zum Beispiel Luftblasen drin haben, haben Sie deutlich höheres PO2. Oder eben halt auch, wenn Sie die Probe lange rumgestanden hat, also bei der BGA, dann haben Sie auch eben hier deutlich erhöhtes Kalium. Natrium sinkt ein bisschen ab, das spielt nicht so eine Rolle. Aber auch PCO2 ist sozusagen entsprechend eben durch die Lagerungsbedingungen deutlich abhängig. Hier eben auch nochmal verlängerte Lagerung, sehen Sie, pH-Wert verändert sich, die Glucose sinkt ab und Laktat steigt zum Beispiel an durch die Lagerung eben halt im BGA-Gefäß. Also da deswegen ganz einen Kontakt zum Labor halten, um eben halt, wenn Sie irgendwelche Laborergebnisse haben, die Sie nicht richtig interpretieren können, dann rufen Sie ruhig einfach mal an. Ich sage ganz nette Leute und man kann dann auch eben diese Dinge eben besprechen. Auch wenn Sie mal wirklich zum Beispiel auch, das habe ich auch in der Laborführung angesprochen, wenn Sie mal irgendwelche Studien machen mit irgendwelchen Blutproben, wo Sie was messen müssen, fragen Sie bitte vorher nach, bevor Sie jetzt irgendwie 3-4 Jahre lang Proben sammeln, weil ich habe hinterher die weinenden Doktorandinnen und Doktoranden bei mir, weil sie dann irgendwie 3-4 Jahre lang Proben gesammelt haben und man aus diesem Material überhaupt nicht diesen Laborwert analysieren kann, wo sie eben ihre Doktorarbeit rausmachen mussten. Oder auch bei Tierstudien, da ist es auch mal ganz, ganz häufig, dann hat man 100, 200 Mäuse totgehauen und aus dem wenigen Blut hat man kein Laborergebnis gefunden, weil es auch manchmal nicht einfach ist, so einer Maus vernünftig Blut abzunehmen oder vernünftige Analysen durchzuführen. Auch da kommen Sie einfach vorher, besprechen wir das. Das macht immer viel, viel weniger Arbeit. Auch zum Beispiel, wenn nicht selber irgendwie pipettieren, sondern bringen Sie uns die Proben vorbei. Wir machen es in der Regel billiger und auch besser, auch wenn ich nicht Ihre goldenen Laborhände in Zweifel ziehen möchte, damit eben halt auch Sie nicht da irgendwie stundenlang in irgendwelchen dunklen Laborecken rumpipettieren müssen. Also da können wir Sie da doch deutlichst unterstützen. Okay, also wenn in der Routine gibt es halt so einen Arzt vom Dienst, der entsprechend angerufen werden kann, oder in der Forschung ist das meine Wenigkeit oder Herr Hannover, der entsprechend eben halt auch dort Hilfestellungen gibt. Dankeschön.